Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Florian Brückner. Hallo zusammen. Und heute zwitschert und summt und knackt es hier bei Umwelt und Verbraucher. Heute ist nämlich der Tag des Waldes. Darum nimmt uns Dr. Jessica Stubenrauch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gleich mit auf einen kleinen imaginären Waldspaziergang. Und wir werden darüber sprechen, wie es dem Wald bei uns in Deutschland wirklich geht gerade. Und wie die für dieses Jahr geplante Neuauflage des Bundeswaldgesetzes aussehen müsste, um an dem schlechten Zustand des Waldes etwas zu ändern. Außerdem geht's ums Klimageld. Vor einer guten halben Stunde hat in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz von Wirtschafts- und Umweltverbänden angefangen. Das Motto? Klimageld. Wir zeigen, dass es möglich ist. Ob sie dieses Versprechen halten können? Dazu auch mehr in dieser Sendung. Und wir werden über Atomkraft sprechen. In Rumänien sollen bald die ersten europäischen Mini-AKWs gebaut werden. Ob diese mini-kleinen Atomkraftwerke eine Lösung für die Fragen rund um unsere Energieversorgung sein könnten, auch darauf wollen wir schauen in den nächsten Minuten. Und wir beginnen diese Sendung im Wald. Davon gibt's einiges in Deutschland. Fast ein Drittel unseres Landes ist von Wald bedeckt. Und der Wald liefert nicht nur Holz als Rohstoff, sondern ist auch ein entscheidender Faktor fürs Klima. Solange der Wald gesund ist zumindest. Heute zum Tag des Waldes habe ich vor der Sendung mit der Waldexpertin Dr. Jessica Stubenrauch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung telefoniert und sie gefragt, wenn der Wald sprechen könnte und wir ihn fragen würden, wie geht's dir denn gerade so? Was würde er antworten?
Ich glaube, überwiegend würde der Wald leider antworten, dass es ihm gerade nicht so gut geht. Wir haben hier einen großen Mangel an naturnahen Waldökosystemen in Deutschland und fast 90% sind naturschutzfachlich als schlecht zu bewerten und 79% aller Bäume weisen mittlerweile Kronverlichtungen auf, sodass es dem Wald doch schon einmal besser ging, beziehungsweise wir einen großen Handlungsbedarf haben, um den Wald umzubauen und wieder naturnah und resilienter zu entwickeln.
Jetzt geht es ja beim Wald ein bisschen darum, verschiedene Sachen zusammenzubringen. Einerseits ist ein gesunder Wald wichtig für ein gesundes Klima, es ist ein wichtiger Lebensraum für tausende Tier- und Pflanzenarten, aber Sie haben es gerade angesprochen mit den Forsten, es ist eben auch ein Wirtschaftsraum. Wie kriegt man all das unter einen Hut?
Ja, das ist die große und spannende Frage der Zukunft. Man muss erst einmal verstehen, dass wir eben nur langfristig auch in einem Wald wirtschaften können, der gesund ist, der resilient ist, der bestenfalls an das Klima und an die Klimaänderung gut angepasst ist. Und hier gehen eben Biodiversitätsschutz und Bewirtschaftung und auch Klimaschutz Hand in Hand. Wenn man also einen resilienten Wald wieder aufbaut oder erhält, der besser an das Klima angepasst ist als vielleicht ein homogener Wald, der divers ist, der auch über seine Ökosystemfunktion wieder auf bestimmte Mechanismen zurückgreifen kann, um besser zum Beispiel an Dürre oder auch Hochwasser angepasst zu sein, dann können wir den Wald auch langfristig nutzen und auch das Holz wieder aus dem Wald gewinnen. Aber die Holznutzung muss eben unter dieser Voraussetzung stattfinden, dass sie nicht dazu beiträgt, den Wald zu schwächen, sondern dass sie den Wald in seiner ökosystemalen Funktionalität erhält.
Dann lassen wir uns mal genau auf dieses Gesetz schauen, auf das neue Bundeswaldgesetz. Das ist momentan immer wieder in der Diskussion. Es gibt aktuell einen Referentenentwurf und der Verband der privaten Waldbesitzer läuft Sturm dagegen, weil in diesem Gesetz sehr viel von Ökologie, von Nachhaltigkeit, von Umweltschutz die Rede ist und sehr wenig vom ökonomischen Nutzen des Ganzen.
Also das momentan noch geltende Gesetz, Bundeswaldgesetz, ist ja aus dem Jahr 1975, also schon sehr, sehr alt. Und die ganzen Herausforderungen, die wir gerade schon angesprochen hatten, gerade im Klima- und Biodiversitätsschutz, die werden in dem alten Gesetz nicht richtig abgebildet. Vor allen Dingen gibt es da einen großen Mangel, wenn man fragt, wie sieht denn jetzt eine gute fachliche Bewirtschaftung des Waldes aus? Wie sieht denn die gute fachliche Praxis aus? Hier hat das alte oder das noch immer geltende Bundeswaldgesetz eben nur gesagt, der Wald muss ordnungsgemäß bewirtschaftet werden, ohne das dann wirklich im Detail näher auszuführen. Und der neue Referentenentwurf nun wagt den Versuch, wie auch im Koalitionsvertrag versprochen, die aktuellen Herausforderungen in der Klima- und Biodiversitätskrise und diese immanente Bedeutung, die die Wälder eben darin haben, auch gesetzlich zu fassen und hat deshalb eben nicht im Vordergrund die Holznutzung stehen, sondern nimmt in den Zielstellungen meines Erachtens sehr positiv auch die vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes mit auf, seinen unschätzbaren Wert in Erhalt der Biodiversität, auch in der Klimaanpassung, seinen Wert als Kohlenstoffsenke. Und das versucht das neue, der Referentenentwurf eben zu erfassen und gleichzeitig auch diese gute fachliche Praxis genauer zu definieren. Und das gefällt bestimmten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern auf den ersten Blick nicht.
Ja, was heißt bestimmten? Das sind immerhin 48% des Waldes bei uns in Deutschland, also fast die Hälfte, der in privatem Besitz ist. Ist das nicht problematisch, PrivatbesitzerInnen vorzuschreiben, welche Bäume sie anpflanzen dürfen und welche nicht?
Es wird gesprochen von überwiegend heimischen Baumarten in dem neuen Referentenentwurf. Das heißt ja nicht, dass man ganz konkret vorschreibt, welche Bäume angepflanzt werden müssen. Und den Ländern, den Bundesländern steht auch nach wie vor ein großer Spielraum dazu, um zu sagen, um konkret standortbezogene Regelungen zu treffen. Außerdem hat der Wald eben einen Wert als Gemeinwohl und auch Eigentum verpflichtet in einem gewissen Sinn und verpflichtet auch zum Erhalt des Gemeinwohls oder der ökologischen Funktionen. Und es muss immer angemessen sein, die Regulierung. Und hierüber kann man streiten. Ist das wirklich angemessen? Bedarf es hier noch klarerer, vielleicht und rechtlich bestimmterer Begriffe oder nicht? Das ist im Detail, ist der Entwurf ja auch noch in der Diskussion, aber fest steht, dass die gewissen ökologischen Grundanforderungen tatsächlich in diesem Waldgesetz gut festgelegt werden sollten, so dass jeder weiß, was er tun darf und nicht tun darf. Und ich glaube, wenn man hier ein gewisses Maß hält und klare Vorgaben macht und das bestenfalls noch kombiniert mit einer Förderung für ein Waldumbau, der jetzt kurzfristig ansteht, dann kann man hier auch Kompromisse finden, wo letztlich alle an einem Strang ziehen können.
Wobei ja schon argumentiert wird, dass in dem vorgelegten Referentenentwurf Klimaschutz und Biodiversitätserhalt als zentrale Gesetzeszwecke explizit genannt werden. Die Holzproduktion erfährt aber erhebliche Einschränkungen und die Freiheiten, die es dahingehend gibt. Ist das nicht unfair?
Ich würde sagen, vorher war die Holzproduktion, wurde die überbetont. Das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt in der Krise stecken, so wie wir sie jetzt vorliegen haben. Und jetzt wird das wieder auch in der Anlehnung an den Nachhaltigkeitsbegriff, der uns eben lehrt, dass wir ein Teil des Ökosystems sind und wir diese Ökosysteme nur insoweit negativ beeinflussen sollten, wie sie uns, wie wir sie nicht zerstören und wie wir uns damit auch die natürlichen Lebensgrundlagen nicht letztlich zerstören, wie wir die Wälder auch nicht zerstören dürfen, weil wir sie unbedingt brauchen. Ohne diese können wir diese Krisen nicht bewerkstelligen, vor denen wir hier stehen, als gesamte Menschheit. Und deshalb ist es eben so wichtig und kann auch nicht zurückgenommen werden, meines Erachtens jedenfalls, dass auch die Ökologie und die Ökosystemleistungen und die Biodiversität und so weiter mit in den Zielstellungen genannt werden, gleichrangig oder zunächst und dann danach die Holznutzung, die sich eben hier einfügen muss und diese Zielstellung beachten muss. Besser als vorher.
Wie geht's dem Wald und wie muss ein neues Bundeswaldgesetz aussehen? Zum Tag des Waldes habe ich darüber mit Jessica Stubenrauch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen. Und auch unser nächstes Thema taucht immer wieder auf in Diskussionen rund um den Klimaschutz. Es geht um Atomkraft. Ja, bitte, sagen die einen, weil es verlockend ist, auf Kernenergie zu setzen, um nicht mehr abhängig zu sein von fossilen Brennstoffen. Nein, danke, meinen die anderen, weil neue Kraftwerke extrem teuer sind und niemand weiß, wohin mit dem radioaktiven Müll. Die Internationale Atomenergiebehörde hat heute viele Staats- und Regierungschefs nach Brüssel eingeladen, um zu diskutieren, ob und wie Atomkraft in der Klimakrise helfen kann. In Doicești, einem kleinen Dorf in Rumänien, startet währenddessen schon ein Modellprojekt, das von sich behauptet, die Lösung für dieses Dilemma gefunden zu haben. Ganz kleine Atomkraftwerke, sogenannte Mini-AKWs. Oliver Schosch.
Ein Pressetermin Mitte März auf der Baustelle, auf der die Mini-Atomkraftwerke entstehen sollen. Sie liegt am Rande des 4000 Einwohnerdorfs Doicești, 90 Kilometer nördlich von Bukarest. Früher stand hier mal ein Kohlekraftwerk, doch es wurde vor anderthalb Jahren abgerissen. Die amerikanische Botschafterin in Bukarest ist gekommen, denn die Technologie für die kleinen modularen Kernreaktoren liefert die amerikanische Firma NuScale. Der rumänische Energieminister Sebastian Boduja zeigt sich vor der Presse mächtig stolz. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind an einem Tag, den man als historisch bezeichnen kann. Rumänien hat sich viele Jahre lang daran gewöhnt, den Entwicklungen der anderen Länder keuchend hinterherzurennen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Zukunft der Welt gestalten. Und die Zukunft der Energie ist diese. In Doicești sollen die ersten modularen Kernreaktoren Europas gebaut werden, 6 Stück. Sie sind so klein, dass sie in einer Fabrik gefertigt und an den Montageort geliefert werden können. Das Ziel der rumänischen Regierung, Pionier sein, um das Know-how irgendwann dann auch anderen Ländern in Europa zu verkaufen. Und Rumänien soll Vorreiter beim Kampf gegen den Klimawandel werden, wenn es nach dem Energieminister geht. Es ist eine sichere Energie, es ist Energie zu einem fairen Preis und es ist saubere Energie. Viele Experten sagen, dass die Mini-AKWs deutlich sicherer sind als herkömmliche große Kraftwerke, so dass bei einem Atomunfall keine Evakuierungszonen mehr nötig sind. Und dennoch gibt es Kritik. Greenpeace hat gegen das Projekt in Doicești protestiert. Mihnea Matacke von Greenpeace Bukarest hält es für riskant und gefährlich, zumal es noch keine praktischen Erfahrungen im laufenden Betrieb gibt. Wir haben hier eine Gemeinde und die armen Leute sind besorgt, weil hier irgendwann über Nacht ein Kernkraftwerk über ihrem Gartenzaun erscheint. Die Baustelle ist nur etwa 200 Meter vom Dorfkern entfernt. Im Dorf herrscht in der Tat viel Verunsicherung. Keiner will hier seinen Namen sagen, aus Angst, Ärger mit den lokalen Behörden zu bekommen. Schauen Sie, hier wohne ich. Hier ist mein Zaun, genau daneben. Ich habe 2 Kinder und ich denke, dass sie in Gefahr sein werden. Jeder hier im Dorf hat Angst. Seit ich hier geboren bin, gibt es Probleme. Umweltverschmutzung, Asche und jetzt wollen sie ein Atomkraftwerk bauen. Sie machen Experimente an uns wie an Versuchskaninchen. Der Vizebürgermeister von Doicești, Alin Ismail, sieht das anders. Er hält die Angst für unberechtigt. Ich habe 2 Kinder und bald einen Enkel und ich würde einen von ihnen gerne hier in der Zentrale des neuen Kraftwerks anstellen, wenn das geht. Als hier vor 70 Jahren das Kohlekraftwerk gebaut wurde, waren auch einige Anwohner dagegen. Aber damals wurden Arbeitsplätze geschaffen und das Dorf hatte den größten Haushalt aller Dörfer hier. Jetzt hat das Dorf viel Budget verloren, seitdem das Kohlekraftwerk seinen Betrieb eingestellt hat. Die neuen Mini-Atomkraftwerke in Doicești sollen bis Ende 2029 betriebsbereit sein. Bei Greenpeace Bukarest gibt es Zweifel, dass das klappt. Frühere Projekte, unter anderem in den USA, seien schon mal gescheitert wegen falscher Kosten und Zeitplanung.
Oliver Schosch über ein Projekt mit Mini-Atomkraftwerken in Rumänien. Und während ganz Europa über die Bedeutung von Atomkraft für den Kampf gegen die Klimakrise diskutiert, steckt in Deutschland die Debatte ums Klimageld weiter fest. Die Idee, wer sich klimafreundlich verhält, soll finanziell belohnt werden. Das steht so auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Passiert ist bisher allerdings noch nichts. Ein Bündnis aus Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialverbänden will sich jetzt allerdings nicht so einfach abspeisen lassen. Seit 11 Uhr haben sie zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen unter dem Titel Klimageld. Wir zeigen, dass es möglich ist. Anja Nehls ist mit dabei.
An die Menschen in Deutschland muss endlich Klimageld ausgezahlt werden, fordert ein Bündnis, dem unter anderem der Verein Sanktionsfrei, der Paritätische Gesamtverband, Fridays for Future, der BUND und die Klimaallianz angehören. Das habe die Bundesregierung im Koalitionsvertrag versprochen. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten an die Verbraucher zurückgezahlt werden, fordert Helena Steinhaus von Sanktionsfrei.
Es geht ja darum, dass wir bereits die CO2-Bepreisung zahlen und auch mit jedem Einkauf tatsächlich nicht nur beim Tanken und Heizen, sondern die Unternehmen legen ja die verteuerten Produktionskosten auf den Endverbraucher um.
Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, müssen seit 2021 dafür einen CO2-Preis bezahlen. Sie werden verpflichtet, für den Treibhausgasausstoß, den ihre Produkte verursachen, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten zu erwerben. Ein immerhin 2-stelliger Milliardenbetrag wandert pro Jahr dann in den Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF. Nun seien ja die Verbraucher bereits entlastet worden, weil die EEG-Umlage beim Strompreis abgeschafft wurde, argumentiert der Bund. Aber selbst wenn man das abzieht, hätten sich in 3 Jahren immer noch 139 Euro pro Person angesammelt.
Wenn wir sagen pro Person 139 Euro, wäre das natürlich für eine vierköpfige Familie 556 Euro. Damit wollen wir aufzeigen, es macht für viele wirklich einen Unterschied, ob dieses Geld auf das Konto kommt oder nicht, weil dieses Geld haben und nicht haben, ist für viele existenzentscheidend.
Zumal gerade die ärmeren Menschen einen sehr viel kleineren CO2-Fußabdruck haben als die Reichen. Für die Auszahlung des Klimageldes war eine einheitliche Pro-Kopf-Pauschale geplant. Davon würden Menschen mit wenig Geld im Verhältnis stärker profitieren, so Helena Steinhaus.
Sie konsumieren wesentlich weniger, sie leben in kleinen Wohnungen, sie fahren kleinere Autos, wenig in den Urlaub und so weiter. Und das heißt, sie würden mit dem Klimageld am Ende mehr Geld zurückbekommen, als sie für ihren Verbrauch bezahlt haben. Und da haben wir dann natürlich auf der anderen Seite reiche oder wohlhabendere Menschen, die eben in großen Wohnungen, Häusern, Villen wohnen, mit Pool und Sauna meinetwegen. Dafür zahlen sie insgesamt mehr, als sie am Ende durch das Klimageld zurückbekommen. Deswegen ist es sozial gerecht.
Allerdings hat das Finanzministerium es bis jetzt nicht geschafft, einen Auszahlungsmechanismus für die Pro-Kopf-Pauschale zu organisieren. Und es gibt ein weiteres Problem, sagt der Jurist Ulf Burmeier im Podcast zur Lage der Nation.
Das Geld aus diesem KTF, diesem Klimatransformationsfonds, ist eben längst verplant und ausgegeben für alle möglichen Subventionen, eben Heizungstauschsubventionen, Gebäudesanierungssubventionen, den Ausbau der ökologischen Energien, Subventionen sogar für das Intel-Chipwerk,
das bei Magdeburg entstehen soll. Das Geld müsse stattdessen aber den durch den CO2-Preis stärker belasteten Verbrauchern zugutekommen, meint Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sonst drohten die Klimaziele zu scheitern.
Der CO2-Preis ist richtig und ist wichtig, um die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass sparsamer mit Energie umgegangen wird, dass wir wegkommen von der Nutzung fossiler Energieträger. Aber für mich ist heute die größte Bedrohung für eine erfolgreiche Transformation Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeit nicht die Technologie oder die fehlende Innovationsfähigkeit der Unternehmen, sondern die fehlende soziale Akzeptanz.
Und mangelnde Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen bedeuteten auch einen großen wirtschaftlichen Schaden für Deutschland.
Weil neue Technologien, neue Innovationen, grüne Technologien anderswo in der Welt entstehen, in China, in den USA und damit in Deutschland viele gute Arbeitsplätze verloren gehen.
Die Bundesregierung müsse die Gelder, die künftig in den KTF fließen, auszahlen und die mit dem Geld geplanten Projekte anders finanzieren, fordert Helena Steinhaus.
Da gibt es ja verschiedene Wege. Man kann klimaschädliche Subventionen einfrieren, Privilegien für Reiche und Konzerne abschaffen und so weiter, anstatt sich aus diesem Klima- und Transformationsfonds zu bedienen.
An 1000 Menschen, die Grundsicherung oder Bürgergeld beziehen, will das Bündnis nun symbolisch die ihnen eigentlich zustehenden 139 Euro auszahlen.
Anja Nehls über ein Bündnis, das Bewegung beim Klimageld fordert. Und auch unser nächstes Thema dreht sich rund ums Thema Geld, genauer ums Geld leihen. Es geht um die Schufa, die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das ist ein Unternehmen, das seinen Vertragspartnern Informationen über die Kreditwürdigkeit von Kunden gibt, mit dem Ziel, sie so vor Verlusten zu schützen. Effektiv entscheidet also oft die Schufa, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Das ist ganz schön viel Macht. Und es könnte noch mehr werden. Peter Hornung und Lea Busch.
Ich möchte nicht, dass die Schufa ein Monopol hat in Deutschland,
sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge. Doch nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung könnte es in diese Richtung gehen. Denn was eigentlich gut gemeint ist, führt zu einem neuen Problem. Doch der Reihe nach. Ein neues Bundesdatenschutzgesetz soll Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. Ihre Adressen etwa dürfen Auskunfteien nicht mehr nutzen, um zu bewerten, ob jemand einen Kredit bekommt. Wer in einem Villenviertel wohnt, hat bisher bessere Chancen auf einen Kredit als jemand, der in einer Gegend mit vielen Hochhäusern lebt. Das sei diskriminierend, erklärt die SPD-Politikerin Carmen Wegge, die das Gesetz im Innenausschuss mit berät.
Und das ist einfach so, dass wenn man Adressdaten verwendet, es dazu führt, dass aufgrund eines Wohnorts man zum Beispiel etwas nicht kaufen kann, keinen Kredit aufnehmen kann.
Auch Christine Steffen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen findet es sehr gut, dass Adressdaten nicht mehr darüber entscheiden sollen, ob jemand einen Kredit bekommt. Sie und SPD-Politikerin Carmen Wegge aber sehen ein Problem. Denn von dem Gesetz, das eigentlich Verbraucherrechte stärken soll, könnte vor allem die Schufa profitieren, so Verbraucherschützerin Steffen.
Die Schufa beispielsweise selber gibt an, dass sie nur in sehr wenigen Fällen Anschriftendaten verwendet.
Die Schufa-Konkurrenten, die Unternehmen Griff, Boniversum und Infoscore, dagegen setzen nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung vor allem auf Adressdaten. Und die fallen mit dem neuen Gesetz ja nun weg.
Und das würde dann eben bedeuten, dass möglicherweise in dem Fall auch die Schufa hier zum Monopolisten avanciert, wenn sie das nicht ohnehin schon ist.
Ein Problem, sagt Steffen.
Ja, es wäre auf jeden Fall eine bedenkliche Entwicklung, wenn hier ein Unternehmen, das in der Vergangenheit ja immer schon wieder mal, ja, ich sag mal, Dinge ausprobiert hat, die jedenfalls datenschutzrechtlich nicht ganz sauber waren oder wo man Bauchschmerzen hatte, wenn so ein Unternehmen dann in seiner Position dann nochmal gestärkt wird. Das sehen wir als Verbraucherschützer schon auch kritisch.
Die Schufa erklärt, sie gehe davon aus, dass es auch in Zukunft ein Wettbewerb um die beste Lösung zum besten Preis sein wird. Ihre drei größten Mitbewerber haben sich auf Anfrage dazu nicht konkret geäußert. Das neue Bundesdatenschutzgesetz soll im Sommer verabschiedet werden. Bis dahin dürfte es Politik und Verbraucherschutz weiter beschäftigen.
Lea Busch und Peter Hornung über die Sorge, dass die Schufa immer mehr Macht bekommen könnte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Klimawandel sorgt dafür, dass das Olivenöl immer teurer wird. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Olivenöltest. Bei der letzten Untersuchung vor 2 Jahren hat 1 Liter Olivenöl im Schnitt noch 10,30 Euro gekostet. Aktuell liegt der Preis bei 15,70 Euro. Schuld an diesem deftigen Preisanstieg? Schlechte Ernten, weil es in den Anbauregionen einfach zu trocken und zu heiß ist. Und das Öl wird nicht nur teurer, auch die Qualität wird immer schlechter. Schmeckt so der Klimawandel? Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Olivenbäume sind an ein warmes Klima und auch an Trockenheit gewohnt, weshalb sie vor allem in den mediterranen Regionen rund um das Mittelmeer beheimatet sind. Zu viel Trockenheit kann allerdings auch schaden. Und genau das ist in den beiden vergangenen Sommern vielerorts passiert. Extreme Hitze, Wassermangel und Schädlinge, so Warentester Jochen Wettach, hatten Auswirkungen am Markt für Olivenöl.
Das merkt man in erster Linie an der Erntemenge. Die letzten Jahre gab es Ernteeinbrüche von um die Hälfte und aber auch an der Qualität. Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr bei manchen Produkten fast um das Doppelte angestiegen.
Untersucht wurden 23 Olivenöle, 19 davon in der höchsten Güteklasse Nativ Extra. 4 weitere Produkte sind eine Mischung aus raffinierten und nativen Ölen. Sie werden als Bratolivenöle verkauft. Die Untersuchung zeigt, die extreme Sommerhitze macht Olivenöl nicht nur knapp, auch die Qualität leidet. 9 Produkte beispielsweise erhielten eine schlechtere Bewertung als vor 2 Jahren. Das heißt, beim sensorischen Urteil, hier geht es im Wesentlichen um Geschmack, Aussehen und Geruch der Produkte, gab es diesmal nur wenige gute Noten. In der höchsten Güteklasse sogar 6-mal ein mangelhaft.
Das reicht von ranzig, was man auch gut kennt, wenn das Öl schon älter ist oder auch Hitze erfahren hat, oder auch stichig-schlammige Noten. Das kommt von Gärung während der Herstellung. Und wir hatten auch so Wein- und Essigartige Noten, was auch bakteriell bedingt sein kann.
Solche Öle hätten unter der Bezeichnung Nativ Extra gar nicht verkauft werden dürfen, da laut EU-Olivenölverordnung in der höchsten Güteklasse kein sensorischer Fehler vorkommen darf. Auch in der chemischen Qualität konnten etliche der untersuchten Öle nicht das Niveau vergangener Jahre halten. Und noch etwas fiel auf. Olivenöl ist reich an gesundheitsförderlichen Polyphenolen. Die Untersuchung zeigt, dass im Vergleich zum Test vor 2 Jahren im Schnitt 1/6 weniger Polyphenole nachweisbar sind. Warentester Jochen Wettach.
Diese Polyphenole sind natürlich vorkommende Antioxidantien und die Gehalte verändern sich auch während der Reifung und das ist ein normaler Prozess. Aber tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass auch Hitzestress den Bäumen zu schaffen macht, sodass die Gehalte an diesen wünschenswerten Polyphenolen dadurch abnehmen können.
Er habe das erste Mal den Eindruck, sagt Lebensmittelchemiker Jochen Wettach, dass sich die Klimakrise in einer Lebensmitteluntersuchung niederschlägt. niederschlägt. Am Ende konnten nur 2 Nativ-Extra-Olivenöle mit einer guten Gesamtbewertung überzeugen.
Das Öl von Cosmo di Russo und das kretische Olivenöl von Rapunzel. Allerdings recht teuer. Einmal 46 Euro und einmal 34 Euro pro Liter.
Auch bei den Bratolivenölen gab es nur 2 gute Gesamturteile. Hier liegen Alnatura und Biodo vorn. Auffällig, von den 4 Testsiegern sind 3 Bioprodukte. Warentester Jochen Wettach sieht hier zwar keinen eindeutigen Trend, doch seien die strengeren Anbaukriterien schon ein Kaufargument.
Für die Biodiversität und für die Nachhaltigkeit, für den Schutz der Böden ist natürlich Bio ein ganz klares Plus.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger: Olivenöl wird immer teurer und qualitativ immer schlechter. Ist eines der Beispiele, an denen sich der Klimawandel leider schon schmecken lässt. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Gleich ab 10 nach 12 die Informationen am Mittag. Da gucken wir zum EU-Gipfel nach Brüssel und fragen nach dem aktuellen Stand bei den Verhandlungen für neue Ukraine-Hilfen. Ich bin Florian Brückner. Danke fürs Zuhören.